Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Ursula Mense herzlich willkommen. Schon länger pocht das Europaparlament auf bessere Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer. Heute sollte es über ein Mobilitätspaket abstimmen, in dem längere Arbeitszeiten und andere Verschlechterungen für Lkw- und Busfahrer geregelt werden sollen. Denn für sie greift die Entsenderichtlinie nicht, die entsandte EU-Beschäftigte besser vor Sozialdumping schützen soll. Das EU-Parlament hat die Abstimmung verschoben. Mehr dazu gleich. Zunächst soll es um ein verbraucherfreundliches Urteil des Europäischen Gerichtshofs gehen. Der hat heute entschieden, bei Verspätung muss die Airline entschädigen, bei der gebucht wurde. Die Einzelheiten von Bettina Klein.
Nicht immer bemerkt man überhaupt, was vor sich geht. Eine Fluggesellschaft hat nicht genügend Flugzeuge parat und leiht sich für bestimmte Flüge Maschinen von einer anderen Gesellschaft, komplett mit Besatzung. Wet Lease wird das Geschäftsmodell genannt, sinnbildlich etwa vergleichbar im Deutschen mit Warmmiete, also Nebenkosten inbegriffen. Aber nur ein vorübergehender Vertrag ist das, keine dauerhafte Kooperation. Wenn etwas schief geht, wenn die Maschine sich verspätet, wer ist dann verantwortlich? Im vorliegenden Fall hatte TUIfly eine Maschine bei Thomson Airways gemietet für einen Flug von Hamburg ins mexikanische Cancun. Der Flug hatte sich verspätet. Ein Passagier klagte auf Entschädigung gemäß der europäischen Verordnung über Fluggastrechte. Doch wer trägt die Verantwortung? TUIfly, der Veranstalter, oder Thomson Airways, deren Maschine tatsächlich geflogen ist? Der Europäische Gerichtshof stellte heute klar, die Verantwortung liegt bei TUIfly. Denn diese Airline hatte die Entscheidung getroffen, einen bestimmten Flug durchzuführen und für den Luftverkehr anzubieten. Inklusive der Entscheidung, ein Flugzeug dafür anzumieten. Somit trägt es auch die Verantwortung für eine etwaige Annullierung oder große Verspätung des Fluges. In diesem Sinne ist TUIfly also das ausführende Luftfahrtunternehmen und nicht das Unternehmen Thomson Airways, das das Flugzeug samt Besatzung zur Verfügung gestellt hatte. Das Landgericht Hamburg hatte den EuGH gebeten, den Begriff ausführendes Luftfahrtunternehmen für diesen Fall zu klären, denn er war juristisch strittig. In einem anderen Fall ist das Ganze jedoch völlig klar, wenn nämlich Gesellschaften nach dem Codesharing-Verfahren operieren. Wenn also Lufthansa etwa auf der eigenen Seite Flüge ausdrücklich mit dem Zusatz anbietet, durchgeführt von KLM, oder Eurowings mit dem Zusatz durchgeführt von Brussels Airlines. Auf dem Ticket erscheint dann der Code des durchführenden Unternehmens. Dieser Fall ist in der EU-Fluggastverordnung bereits geregelt. Der Schadensersatzanspruch geht an das durchführende Unternehmen. Das Geschäftsmodell Leasing von Maschinen mitsamt Besatzung wird von TUIfly nach eigenen Angaben nur noch in Ausnahmesituationen verwendet, wenn eine eigene Maschine kurzfristig technisch nicht einsetzbar ist. Andererseits verleiht TUIfly seinerseits Maschinen etwa an Eurowings. Nach Angaben aus der Branche stehen insbesondere nach der Air Berlin-Pleite bei anderen Gesellschaften noch immer nicht ausreichend eigene Flugzeuge zur Verfügung, um Routen zu übernehmen. Wenn sich Kunden nicht sicher sind, sollten sie Verbraucherschützern zufolge im Zweifel bei beiden Fluggesellschaften Schadensersatz bei drastischen Verspätungen einfordern. Bis zu 5 Stunden müssen demnach allerdings in der Ferienzeit in Kauf genommen werden.
Soweit Bettina Klein. Von Luxemburg nach Straßburg, wo heute das Europäische Parlament mit dem sogenannten Mobilitätspaket über längere Arbeitszeiten für Lkw- und Busfahrer entscheiden sollte. Mit der Option, dass Fahrer künftig bis zu 12 Tage am Stück hinter dem Steuer sitzen dürfen und teilweise bis zu 16 Stunden arbeiten müssen. Gewerkschafter hatten deshalb vor mehr Unfällen und vor einem unkontrollierbaren Dumpinglohnsektor gewarnt. Nun hat das Europaparlament am Mittag die Notbremse gezogen. Das Mobilitätspaket wurde gestoppt und zur Beratung in die zuständigen Ausschüsse zurückverwiesen. Malte Pieper.
Es ist eine bemerkenswerte Kehrtwende der Abgeordneten. Überspitzt formuliert kann man es so sagen, weil sich für keine Position eine Mehrheit im Plenum fand, fängt man nun ganz von vorne wieder an. Das heißt, die Experten der einzelnen Fraktionen beginnen in den zuständigen Ausschüssen quasi wieder bei Null. Wann sie zu einem Ergebnis kommen, wann sie neue Regeln über Lenk- und Ruhezeiten, aber auch Urlaubstage finden, das gilt als völlig offen. Die Lkw-Fahrer müssen also weiter abwarten, ob und wann sich für sie etwas verbessert. Grob formuliert stehen sich zwei Seiten ziemlich unvereinbar gegenüber und es ist nicht der übliche Ost-West-Gegensatz, den man in diesen Tagen häufiger findet. Eher streiten reiche EU-Länder gegen arme, Deutsche gegen Bulgaren, Niederländer gegen Rumänen oder Franzosen gegen Portugiesen. Die wirtschaftlich schwachen Länder bangen um Jobs, denn es ist gerade ihr Preisvorteil, die günstigen Löhne für Lkw-Fahrer vom Balkan zum Beispiel, die sie europaweit attraktiv machen. Skandinavier und Westeuropäer hingegen sehen sich einem Unterbietungswettbewerb gegenüber, fürchten um ihr Sozialmodell, sprechen immer wieder von Dumpingmethoden. Damit gilt nun erst einmal die derzeitige Rechtslage einfach weiter.
Keine Abstimmung im EU-Parlament. Die Arbeitsregeln für Lkw-Fahrer werden völlig neu verhandelt, Malte Pieper berichtete. Wie können wir möglichst lange fit und gesund und auch arbeitsfähig bleiben? Eine Frage, die manche Menschen umtreibt, andere weniger. Krankenkassen und Arbeitgeber aber nimmt sie auf jeden Fall in die Pflicht, und zwar um Voraussetzungen zu schaffen für ein möglichst langes, gesundes Leben. Nur die Realität sieht ganz anders aus. Jeder zweite bei der TK versicherte Erwerbstätige geht vor dem offiziellen Ende der Berufstätigkeit in Rente. Dieter Nürnberger über den Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse.
Immerhin, mehr als zwei Drittel der Berufstätigen in Deutschland sind durchgängig beschäftigt. Doch rund 32% haben Brüche in ihrer jeweiligen beruflichen Biografie. Die Techniker Krankenkasse hat für diesen Befund die Daten von rund 5 Millionen Versicherten ausgewertet. Sie bildet damit, nach eigenen Angaben, rund 15% der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ab. Die Gründe für die Unterbrechungen im Erwerbsleben sind vielschichtig. Die heute vorgestellte Studie hat Thomas Grobe vom AQUA Institut in Göttingen verfasst.
Häufigster Grund sind trotz guter konjunktureller Lage die Arbeitslosigkeit. Immerhin jeder 20. berufstätige Mann und jede 7. berufstätige Frau erhielt Elterngeld oder Elternzeit. Und Möglichkeiten zu einem vorzeitigen Abgang in die Altersrente, sofern sie denn bestehen, werden sehr ausgiebig genutzt.
Denn jeder zweite Erwerbstätige scheide vor dem offiziellen Renteneintrittsalter aus dem Arbeitsleben aus. Davon jeder siebte aufgrund von gesundheitlichen Problemen wie Berufsunfähigkeit oder aufgrund einer Schwerbehinderung. Der demografische Wandel wird auch deshalb nach Ansicht der Techniker Krankenkasse zu einem Problem für die Unternehmen in Deutschland. Denn langsam komme auch die Generation der sogenannten Babyboomer in das Rentenalter. Da sich jedoch die jeweiligen Tätigkeiten nur schwer vergleichen lassen, befürwortet Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse, eine modifizierte Berechnungsgrundlage für das Renteneintrittsalter. Manche Berufe, vor allem im Handwerk oder im Baugewerbe, ließen ein Durcharbeiten bis zum offiziellen Renteneintrittsalter gar nicht zu.
Das muss man so gestalten, dass die Abschläge, wenn überhaupt vorhanden, so sind, dass man dann auch wirklich in dem Alter, in dem man körperlich in Rente gehen muss, auch finanziell in Rente gehen kann und ich deswegen nicht mehr arbeiten muss.
Allerdings gehe durch die Frühverrentung auch ein enormes Wissens- und Leistungspotenzial verloren, so Jens Baas. Gesellschaftlich wichtig sei es daher, dass die Beschäftigten so lange wie möglich leistungsfähig blieben und somit auch bis zum Rentenbeginn arbeiten können. Für die Techniker Krankenkasse wird deshalb das betriebliche Gesundheitsmanagement immer wichtiger. Beispielsweise die Berliner Wasserbetriebe. Hier gibt es derzeit rund 4.300 Beschäftigte. Die Verwaltungsarbeit nimmt zu, was auch ein Mehr an sitzenden Tätigkeiten oder auch Arbeit im Schichtdienst bedeutet. Weshalb bei den Wasserwerken schon längst Aspekte wie gutes Sitzen am Arbeitsplatz oder Sportangebote als Ausgleich dazugehören. Noch relativ neu ist beispielsweise auch ein Angebot zur Beratung für pflegende Angehörige im Betrieb. Christine Grobot ist dort Gesundheitsmanagerin.
Seien es Eltern, die betroffen sind, seien es Ehepartner, die betroffen sind, um auf so eine schwierigere Lebenssituation eingehen zu können.
Projekte wie dieses sind allerdings noch eher Leuchttürme, beispielsweise in bestimmten kommunalen Unternehmen. Sie müssten aber ausgebaut werden, so das Fazit der Techniker Krankenkasse, damit nicht noch mehr Berufstätige zu früh aus dem Arbeitsleben ausscheiden müssen.
Über den TK-Gesundheitsreport 2018 war das Dieter Nürnberger. Ab Freitag erheben die USA Strafzölle auf chinesische Waren und China will mit Gegenzöllen antworten. Die EU versucht derweil, eine Eskalation im Handelsstreit mit den USA zu verhindern. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Sina Fröndrich.
Bundeskanzlerin Angela Merkel rief die USA zur Kompromissbereitschaft auf. Angesichts drohender Strafzölle auf europäische Autos, sagte sie im Bundestag.
Das hat Züge dann schon eines Handelskonflikts. Ich will jetzt mal noch nicht weitere Worte sagen. Und es lohnt sich alle Mühe, diesen Konflikt, damit er nicht zu einem wirklichen Krieg wird, zu versuchen zu entschärfen, aber dazu gehören natürlich zwei Seiten.
Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger rechnet inzwischen fest mit einem Handelskrieg. Er plädierte dafür, Europa weltpolitikfähiger zu machen. Der Chef des chinesischen Großkonzerns und deutsche Bankaktionärs HNA ist tot. Er sei bei einem Unfall in Frankreich ums Leben gekommen, erklärte das Unternehmen. Wang Jian habe sich bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Sämtliche Rettungsversuche seien gescheitert. Der Manager habe wohl versucht, auf eine Mauer zu steigen, um ein Foto zu machen oder sich selbst fotografieren zu lassen. Der überraschende Tod des HNA-Chefs platzt in eine Zeit der Ungewissheit für den weitverzweigten Mischkonzern, der sich in den vergangenen Jahren mit milliardenschweren Zukäufen offenbar übernommen hatte. Der Einzelhandelskonzern Rewe will künftig auf den Verkauf von Einwegtrinkhalmen aus Plastik verzichten. Dadurch könnten in insgesamt 6.000 Märkten der Marken Rewe, Penny und Thum Baumarkt pro Jahr 42 Millionen Einwegtrinkhalme eingespart werden, teilte das Unternehmen mit. Restbestände würden ab sofort nach und nach abverkauft. Auch der Discounter Lidl gab bekannt, bis Ende kommenden Jahres Einwegplastikartikel wie Besteck und Trinkhalme aus dem Sortiment zu nehmen. Und auch Edeka entwickelt Mehrwegartikel. Artikel. Firmenwagen war einmal. Inzwischen legen Fachkräfte mehr Wert auf andere Dinge. Das besagt zumindest eine Studie des Personaldienstleisters Suit & Co. Autorin Lisa Mellinghoff sagte in diesem Programm, am wichtigsten seien die Nähe zum Wohnort oder die Anbindung und als zweites Folge die Wertschätzung.
Also die Fachkräfte haben ganz deutlich gesagt, dass das eben dann eben nicht über irgendwelche Belohnungs- und Bonussysteme geht, sondern dass das oftmals einfach ein wirklich wertschätzendes Danke wesentlich mehr positive Rückmeldung bringt als monetäre Anreize.
Auf Platz Nummer 3 folgt das Gehalt. Polens Ministerpräsident Morawiecki hat ein Ende des Baus der Gaspipeline Nord Stream 2 gefordert. Das Projekt erzeuge ein höheres Risiko von Instabilität in Osteuropa und gebe Russland großen Einfluss auf die europäische Wirtschaft und Politik. Nord Stream 2 soll über eine Länge von 1230 Kilometern von Russland durch die Ostsee nach Deutschland führen und soll weitgehend parallel zur Gaspipeline Nord Stream 1 verlaufen. Google hat seine umstrittene Praxis verteidigt, dass App-Entwickler die digitalen Postfächer der Gmail-Kunden scannen können. Die Nutzer würden stets gefragt, ob sie einer App den Zugang zu ihrem Google-Mail-Konto gewähren wollen, erklärte Google in einem Blog-Eintrag. Das Wall Street Journal hatte zuvor berichtet, dass bei zwei US-Anbietern von E-Mail-Apps Mitarbeiter mehrere tausend Nachrichten von Nutzer gelesen hätten, um ihre Software zu trainieren.
Sina Frönrich, vielen Dank. Noch nie waren amerikanische Studenten so hoch verschuldet. Inzwischen sind die Studentenkredite zum zweitgrößten Schuldenberg der Amerikaner hinter Hypotheken angewachsen. Kein Wunder, dass Donald Trump im neuen Haushaltsplan 350 Millionen Dollar eingeplant hat, um wenigstens einigen Studierenden Teile ihrer Schulden zu erlassen. Denn die amerikanische Regierung versucht nach wie vor, junge Amerikaner zum College-Abschluss zu ermutigen, weil gut ausgebildete Amerikaner mehr verdienen und folglich auch mehr Steuern zahlen. Doch weil bereits gut 4 Millionen Studierende ihre Schulden nicht zurückzahlen können, springt der Steuerzahler ein. Kann Amerika sich das leisten oder bahnt sich hier die nächste Finanzkrise an? Sophie Schimanski mit der Antwort.
Die Amerikanerin Toni Vincent hat vor 2 Jahren ihren Masterabschluss in Public Health gemacht. Für das Studium musste sie einen 6-stelligen Betrag an Schulden aufnehmen, noch bevor sie ihr erstes Gehalt ausgezahlt bekommen hat.
Bei meinem Abschluss hatte ich etwa 100.000 Dollar an Studienkrediten, 15.000 für meinen Bachelor an einer öffentlichen Uni. Der Master an der renommierten George Washington Uni hat nochmal deutlich mehr gekostet mit etwa 85.000 Dollar. Graduate
School. Vincent arbeitet inzwischen als Programmmanagerin bei einer gemeinnützigen Organisation und koordiniert Projekte im Rahmen der öffentlichen Gesundheit. Ihr Gehalt, sagt sie, reicht nicht aus, um die Kredite zu tilgen. Nach 2 Jahren in ihrem ersten Job sitzt sie noch immer auf einem Schuldenberg von 90.000 Dollar. Sie ist 31 Jahre alt und steht am Anfang ihrer Karriere. So wie 44 Millionen andere Amerikaner mit Studentendarlehen. Gemeinsam haben sie einen Schuldenberg von etwa 1,3 Billionen Dollar akkumuliert. Das ist ein Rekordhoch. Ein bedeutender Teil von ihnen kann schon nach 2 Jahren nicht mehr zahlen und es kommt zum Zahlungsausfall. Konstantin Janelis unterrichtet Finanzen an der New Yorker Universität und hat sich in seiner Forschung auf Studienkredite spezialisiert.
Sehr viele Studenten haben Probleme, die Schulden zu begleichen. Von den 44 Millionen verschuldeten Studenten zahlen 10% ihre Schulden nie zurück. Das ist eine hohe Quote.
Der Gläubiger ist in 90% der Fälle der Staat. Für die 10% der Studenten, die ihre Schulden nicht begleichen können, springt also der Steuerzahler ein. Und der Trend zeigt in eine beunruhigende Richtung. In Zukunft werden immer mehr Studenten nicht in der Lage sein, ihre Darlehen zurückzuzahlen. Die Ausfallquoten könnten bis 2023 auf 40% ansteigen. Das geht aus Zahlen des renommierten Brookings-Instituts vor. Seit Jahren ziehen Medien immer wieder Vergleiche zur Pleite der Investmentbank Lehman Brothers und der anschließenden Finanzkrise in 2008. Der Fernsehsender CNBC spricht von einer Blase, Fox News und Market Watch schreiben von einer Krise. Die Sorge, was damals die Hypotheken von Amerikanern mit schlechter Bonität waren, könnten nun die Studentendarlehen sein, Konstantin Janelis.
Diese Schulden machen zwar einen großen Teil in der Bilanz des Staatshaushalts aus, aber sie sind immer noch ein verhältnismäßig kleiner Teil verglichen mit der Größe der amerikanischen Wirtschaft.
Hinzu kommt, bei der Krise im Immobilienmarkt fiel der Wert der beliehenen Häuser. Demgegenüber aber haben die Studenten einen finanziellen Mehrwert von ihrem Studium, der nicht verfällt, sagt John Fansmith, Direktor des Universitätenverbandes American Council on Education. Sie investieren im Schnitt zwischen 27.000 und $33.000 für ihren Abschluss, erwirtschaften damit aber eine gute Rendite.
Ein Uni-Abschluss macht aufs Leben gesehen einen Einkommensunterschied von $1 Million. Da sind die Kosten für einen Kredit ein gutes Investment.
Eine höhere Ausbildung zu haben, ist derzeit so wichtig wie noch nie. Bis 2020 werden 65% aller Stellenangebote mindestens einen Bachelorabschluss erfordern, laut einer Studie der Georgetown-Universität von 2013. Für Toni Vincent kam es deshalb nie in Frage, nicht zu studieren.
Es stand für mich nie zur Debatte, ob ich studiere oder nicht. Das ist mein Investment in meine Zukunft. Und ich bin auch immer davon ausgegangen, dass ich diese Schulden eines Tages zurückzahlen werde.
Die Schulden der amerikanischen Studenten sind ohne Zweifel hoch. Aber anders als bei der Immobilienkrise profitiert davon die amerikanische Wirtschaft, weil es mehr gut bezahlte Amerikaner geben wird. Für Jobs in schlecht bezahlten Branchen, wie der von Toni Vincent, hat Präsident Donald Trump im neuen Haushalt $350 Millionen vorgesehen. Wenn Toni dort 10 Jahre lang arbeitet und ihre Raten zurückzahlt, wird ihr die Restschuld erlassen.
Amerikanische Studierende sind so hoch verschuldet wie nie, Sophie Schimanski berichtete. Es verwundert nicht, wenn nach den jüngsten Meldungen Belegschaft und Betriebsrat Sturm laufen. Der französische Opel-Eigentümer PSA erwägt, offenbar Teile des Opel-Entwicklungszentrums in Rüsselsheim zu verkaufen. Weil alle künftigen Opel-Modelle in Rüsselsheim entwickelt werden sollten, fürchten die Arbeitnehmer nun wieder einmal um Opel als Ganzes. Mischa Erhardt mit den Details.
Neuer Zoff bei Opel ist programmiert. Einmal mehr hängt der Haussegen offenbar schief. Die Betriebsleitung habe gegenüber den Arbeitnehmervertretern die Unwahrheit gesagt. Als man zu Verhandlungen über die Eckpunkte des Sanierungsplans im Mai zusammensaß, ärgert sich der Opel-Betriebsrat. In der Tat klang die Zukunft für die Entwickler bei Opel in Rüsselsheim als gesichert, als Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Schäfer-Klug vor wenigen Wochen vor die Presse trat. Gefragt nach der Entwicklungsabteilung in Rüsselsheim, erklärte er nach der gerade frisch erzielten Vereinbarung.
Es stehen Themen drin wie eine Motorentwicklung, wir haben bestimmte Kompetenzfelder, Teile der Elektromobilität, autonomes Fahren, Brennstoffzelle. Wir haben jetzt nicht eine abschließende Investitions- und Projektliste vereinbart, sondern wir haben gesagt, also wenn dieser Abbau jetzt erfolgt ist, ist das der Deckel drauf bei dem Personalabbau und die restliche Belegschaft bekommt eben einen Kündigungsschutz. Sprich, da wird eben auch in den nächsten Monaten und Jahren der Arbeitgeber noch mal genau sagen müssen, mit welchen Projekten er das Entwicklungszentrum zusätzlich auslasten will. Das ist für uns ein recht komfortabler Ansatz.
Oder auch nicht, wie sich nun zeigt. Denn sollten Teile der Entwicklungsabteilung wirklich an Zulieferfirmen verkauft werden, stehen diese Mitarbeiter zum einen in Zukunft dann nicht mehr unter der gerade getroffenen Vereinbarung. Zum anderen dürften dann Autos von Opel mehr zu einer Hülle mutieren, unter deren Motorhauben dann vor allem Technologie aus dem Mutterhaus Peugeot PSA steckt.
Ja, das sieht wirklich so aus, als würden Peugeot weitestgehend die Kompetenzen, was Entwicklung betrifft, zu sich zieht, dass man da Opel doch kleiner hält, als das in der Vergangenheit der Fall war. Es rechnet sich wahrscheinlich auch nicht, das Entwicklungszentrum ist nicht voll ausgelastet, davon gehe ich mal aus, sodass man jetzt andere Wege sucht. Aber das zeigt ziemlich klar, dass das Peugeot doch viele Aufgaben zentralisieren will.
Sagt Autoexperte Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler. Opel bestätigte die Berichte zumindest indirekt. Ein Sprecher sagte, dass das Sanierungsprogramm von Opel neben internen organisatorischen Maßnahmen auch strategische Partnerschaften umfassen könne, also Kooperationen mit anderen externen Unternehmen. Opel-Chef Michael Loscheller hat sich mittlerweile auch in einer Stellungnahme zu den aktuellen Berichten und den Vorwürfen der Mitarbeitervertretung geäußert. Das Engineering ist und bleibe Kern von Opel, schreibt Loscheller. Allerdings lässt der Opel-Chef auch wissen, dass strategische Partnerschaften für die Entwicklungsabteilung in Rüsselsheim geprüft würden. Das sei im Übrigen auch mit den Arbeitnehmernvertretern so besprochen worden, kontert er die Sichtweise des Betriebsrates. Wie auch immer, jedenfalls, könnte die Vorgehensweise der neuen Opel-Führung einer gewissen Methode folgen.
Ich bin auch für so viel Offenheit und Ehrlichkeit wie möglich. Aber es ist auch klar, dass bei der Stärke der IG Metall in Unternehmen wie Opel, dass man da eben von vornherein weiß, dass die Front sehr schnell verhärtet und dass man eben taktisch hier vorgeht und vermutlich nicht alles gleich auf den Tisch gelegt hat.
Das würde auf eine Strategie der Salamitaktik hinauslaufen. Allerdings kann das auch nach hinten losgehen. Eine möglicherweise lange Zitterpartie und Kluft zwischen Arbeitnehmern und Betriebsführung jedenfalls wird nicht dabei helfen, Opel wieder auf Spur zu bringen.
Der Opel-Mutterkonzern BSA prüft offenbar den Verkauf des Entwicklungszentrums in Rüsselsheim. Mischa Erhardt war das dazu. Und Ulrich Barz in Frankfurt an der Börse möchte ich jetzt direkt fragen, wie sehr Opel denn die Anleger dort interessiert, denn der Mutterkonzern ist ja nicht im DAX gelistet.
Das stimmt, aber man hatte eigentlich immer hier ein Auge auf Opel. Insbesondere, ich glaube, hier in Frankfurt, in der Rhein-Main-Region, man kennt auch viele Opelaner, die sind ja nicht weit weg in Rüsselsheim. Andererseits gelten die Gesetze der Wirtschaft hier an der Börse umso mehr. Und seit Jahren schreibt eben Opel Verluste. Eine schnelle Wende zum Besseren erwartet hier niemand, hat auch niemand erwartet. Zumal es wohl nicht nur eine Kostenfrage ist, wenn man auf den Markt guckt. Der Erfolg dort bleibt aus. Im ersten Halbjahr hat Opel 7% weniger Autos verkauft, während VW und Ford zulegten.
Mhm. Die US-Autoabsatzzahlen, die kamen schon gestern Abend. Haben die Aktien heute darauf reagiert?
Sie haben darauf reagiert. BMW schnitt noch am wenigsten gut ab, hatte nur ein kleines Plus bei den Zulassungszahlen. Und das Plus bei der Aktie ist auch klein. VW hat überrascht mit einem Plus von plus 5,7%. Und die Aktie steigt auch um 0,7%. Und Daimler, naja, die haben einen 10%igen Absatzeinbruch. Aber man sagt, wegen eines Feuers bei einem Zulieferer. Und das ist ein Einmaleffekt, sagt man sich. Die Daimler-Aktie steigt ebenfalls.
Die Commerzbank könnte bald nicht mehr im DAX vertreten sein. Keine schönen Aussichten für Deutschlands zweitgrößter Bank. Was sagen denn die Anleger dazu?
Ja, also die sind nicht so überrascht, weil die Commerzbank dieses Jahr dramatisch an Wert verloren hat. Der Aktienkurs ist um 33% abgeschmiert, also ein Drittel. Und der vielleicht Nachrücker im MDAX, den man jetzt handelt, der ist einfach viel besser. Wirecard, ein Finanzdienstleister, der hat an Wert rund 50% zugelegt. Und beim Börsenhandel mit den Aktien, da sieht es ähnlich aus. Schlecht für Commerzbank, gut für Wirecard. Die Commerzbank-Aktie heute trotzdem im Plus mit 0,8%.
Dann schauen wir auf den Gesamtmarkt kurz vor Handelsschluss. Wie sieht es aus?
Ja, nicht viel Schwung im Markt, den ganzen Tag schon nicht. Und das bleibt jetzt auch so, ein Minus von 0,2%, 12.322 Punkte. Eine negative Vorgabe gab es von gestern von der Wall Street. Und heute gibt es überhaupt keine Begleitmusik. Da fehlt viel Masse, weil die US-Amerikaner im Unabhängigkeitstag sind. Da arbeitet keiner an der Wall Street. Aber es ist vor allen Dingen der drohende Handelskrieg, der hier die Händler nervös macht.
Euro und Goldkurs fehlen uns dann noch und der Rentenmarkt.
Ja, der Euro, da ist der EZB-Referenzkurs gefallen auf einen US-Dollar 16,42. Ein bisschen gefallen, muss man sagen. Sehr stark zugelegt haben deutsche Staatspapiere, weshalb die Durchschnittsrendite um 3 Basispunkte fiel auf 0,15%. Und der Goldpreis nachmittags rund 5 Dollar teurer bei 1.256,75 Dollar.
Börseninformationen von Ulrich Barz und das war's aus Wirtschaft und Gesellschaft. Literaturland im Aufbruch. Georgien wird Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Das ist ein Thema gleich in Kultur heute nach den Nachrichten. Ich bin Ursula Mense. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft und ich wünsche einen schönen Abend.